Wir machen weiter, Offenbarung, Kapitel 20. Und wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, wir wollen heute nochmal ins tausendjährige Reich einsteigen und mal so ein paar Highlights aus dem tausendjährigen Reich betrachten. Das ist so für heute Abend vor. Was ihr hier seht, das war noch der letzte Jugendabend in Obergünzburg. Über 1. Mose 2, Vers 18 habe ich mit den Kids gemacht. Ja, genau, es ging um die Stiftung der Ehe, oder? Das ist natürlich auch hier das Erste. Na, ich will ihm eine Hilfe machen. Na, was der Mann, das heißt, die Frau ist eine Hilfe für den Mann. Und dann ging es darum, die ihm entspricht. Das ist ja hier wie ein Puzzleteil. Und dieses Wort für entsprechen kann man auch mit Gegenüber übersetzen, die ihm ein Gegenüber ist. Na, das heißt, es geht nicht nur um Entsprechung, sondern auch um Beziehung. Und daraus haben wir dann abgeleitet, dass es die Ehre der Frau ist, dass der Mann ohne sie nicht komplett ist. Und es ist die Demut des Mannes, dass er ohne seine Frau nicht komplett ist. Und andersrum ist es die Ehre des Mannes, dass seine Frau für ihn geschaffen wurde. Und das ist die Demut der Frau, dass sie für den Mann geschaffen wurde. Ne? Das heißt, 1. Korinther 11, die Frau wurde für den Mann geschaffen. Das ist interessant. Wenn man das heute sagt, hat man fast schon gekreuzigt. Ne? Also, und das hast du auch gemerkt, das war dann für manche der Jugendlichen tatsächlich eine Challenge, das mal zu sehen. Aber das ist so viel Wertvolles dabei gewesen. Haben wir das letzte Mal eben über Ehe, über die Stiftung der Ehe geredet. Genau. So.
Ich habe dann noch nicht gefragt, was war das Thema?
Also,
das war einfach nur Ehe, mehr als Reich.
Genau, das wird tatsächlich, wir haben demnächst mal einen Eheabend dann noch, da freuen sie sich schon sehr drauf.
Echt jetzt, oder? Das interessiert
mich. Total, total.
Das
haben die sich selber ausgesucht sogar. Das interessiert die total. Und das hast du auch gemerkt, letztes Mal, ich habe davor so ein Brainstorming gemacht über Ehe. Und es war der Hammer, was da alles kam, was sie mit Ehe verbinden. Also ich war wirklich überrascht, ja. Und das war wirklich, also das war, ich kann das euch mal ganz kurz zeigen. Ich habe so mit dem Brainstorming über Ehe begonnen und das waren alles Themen, die sie da zusammengebracht haben. Und spannend war wirklich, dass ganz viele Themen wie Liebe, Vertrauen, Zusammenhalt, Treue, Ehrlichkeit, Verständnis, ganz viel Glück. Ne? Und das war natürlich dann der Einstieg. Also was ich auch stark fand, einer hat gesagt, Streit. Und ich sage, jawohl. Das ist unrealistisch zu glauben, dass nur weil ich eine christliche Ehe führe, es nie einen Streit gibt. Na, das gibt es gar nicht. Das gehört auch dazu. Gell?
Sehr christliche.
Und dann sind wir eben über das Thema Glück eingestiegen. Das war dann der Aufhänger, den ich genommen habe. Ich habe gesagt, gut, wenn wir eine glückliche Ehe wollen, dann müssen wir es so machen, wie Gott es sich gedacht hat. Da sind wir drauf gekommen, dass die ja im Paradies schon gestiftet wurde. Das heißt, das ist ja eigentlich wirklich ein paradiesisches Geschenk. Und dass manche Ehe heute nicht mehr so paradiesisch ist, das liegt nicht an dem, der die Ehe sich ausgedacht hat, sondern an denen, die Ehe führen. Na? Und darüber haben wir dann den Einstieg gemacht, wie kann eine Ehe gelingen.
Ja, genau. Die sind ja zwischen 14 und
20. Genau. Und es war wirklich, also die waren voll dabei. Vor allem, weil das war ganz spannend, das hat sich gerade in den Wochen vorher so herausgestaltet, dass da zwei so Pärchen zu sein scheinen in der Jugend, die sich da bilden. Und das war natürlich für die dann, glaube ich, einfach doppelt wertvoll.
Interessant, ja.
Ja, genau. Ja. Und das ist ja eigentlich auch schön, ne, wenn sie sich nicht hier finden, wo denn dann? Ne? Also nicht, dass wir jetzt eine Heiratsvermittlung aufmachen, aber... schön. Bitte?
Dafür gibt es
eine Jugend auch, genau. So. Gut, jawohl, aber wir machen heute weiter nicht mit Ehe, sondern mit dem tausendjährigen Reich. Offenbarung Kapitel 20. Ich würde vorschlagen, zum letzten Mal, denke ich, dann sind wir durch das tausendjährige Reich für das, was ich vorhatte zum Sagen, durch. Offenbarung 20, wir lesen einfach nochmal die Verse 1 bis 10. Können wir einfach nochmal Reihe umlesen, sodass wir nochmal kurz einen Überblick haben, was in Offenbarung 20 steht. Und von da aus wählen wir dann den Einstieg in verschiedene Themenkreise, die fürs tausendjährige Reich dann auch interessant und wichtig sind. Alles können wir nicht beleuchten, da gibt es ganze Bücher drüber über das tausendjährige Reich. Das schaffen wir nicht, aber einen Teil können wir uns anschauen. Schatz, willst du gerade beim Baldi hinten das Licht anmachen? Weil dann
nee, bei mir ist das Fenster.
Noch, ja, genau. Aber bei mir wird es dann dunkel und ich profitiere von deinem Licht, Waldemar. Ja? Also, sehr schön. Darf gerne jemand anfangen? Offenbarung Kapitel 20, ab Vers 1 bis Vers 10. Gut, Anita, gerne, ja.
Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren. Der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. und er ergriff den Drachen, die alte Schlange. Das ist der Teufel und der Satan und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen wollte. Bis vollendet würde die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf. Und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen. Und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihrer Stirn und auf ihrer Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht mehr lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Dankeschön. Gut, ja, aber wenn wir hier mal einsteigen, dann haben wir ja schon ein paar Dinge so übers tausendjährige Reich die letzten Abende ein bisschen herausgearbeitet. Wir haben ja gesehen, nochmal diese 1000 Jahre, dass die dann auch wirklich ein Faktum sind, die im Alten Testament ja in ihrer Länge noch nicht bekannt waren. Wir haben dann gesehen, und damit würden wir den Einstieg machen, wir haben gesehen, das letzte Mal, wer wird richten, und haben gesehen, wenn wir hier in den Vers 4 hineinschauen noch einmal, und ich sah Throne und sie saßen darauf. Wer waren diese Sie? Wissen wir das? Die Gemeinde, ganz genau, gell? Da kam mir drauf, das ist ja etwa ein Sie, das bekannt sein muss, und ein Sie auf Thronen in der Gemeinde gibt es, in der Offenbarung gibt es ja schon, nämlich die Gemeinde. Gell? Das heißt, wir sehen die Gemeinde jetzt, die mit Christus richtet, und sehen dann aber noch, dass die Gemeinde ergänzt wird um die, die während der Trübsalzeit das Wort Gottes angenommen haben und da ihr Leben dafür gelassen haben. Gell?
Das heißt, nicht angenommen haben.
Richtig, die das Zeichen nicht angenommen haben oder die getötet wurden um ihres Glaubens willen. Gell? Das heißt, das war ganz interessant. Das heißt, auch die werden dann zu dieser Ehre kommen dürfen und werden jetzt mit Christus herrschen in diesen 1000 Jahren.
Sind nicht die Juden dann auch dabei?
Richtig. Wir werden nachher noch drauf kommen über die Regierungsformen im tausendjährigen Reich. Wir haben einmal eine Regierung über die Heiden, wenn wir in der Bibel schauen. Wir haben auf der einen Seite die Heiden und wir haben auf der anderen Seite die Juden. Ja, jetzt müssen wir es sogar so machen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich muss die Heiden, Entschuldigung, ich setze die Heiden ein bisschen tiefer. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Juden werden, wie wir sehen werden, auch über die Heiden herrschen. Ja, da gibt es ganz klare Stellen darüber. Und über den Heiden wird es eine Regierung geben, wie wir jetzt gerade gesehen haben, das ist die Gemeinde und die Gläubigen. Ja, die Gläubigen, also die Märtyrer sind es aus der Trübsalzeit. Die haben wir gesehen, die werden dort mit der Gemeinde auf den Thron gesetzt werden. Ja? Also, da heißt es ja wirklich, es geht um die Märtyrer, wenn wir hineinschauen, nochmal in den Vers 4. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihrer Stirn und an ihrer Hand. Ja? Das heißt, und sie wurden lebendig und regierten. Das heißt, es sind die Märtyrer. Gläubige ist vielleicht falsch, und machen Märtyrer. Der Trübsalzeit. Ja? Die dann mit der Gemeinde gemeinsam über die Heiden herrschen werden, die ins tausendjährige Reich eingehen. Ja? Und die dann auch im tausendjährigen Reich weiter geboren werden. Die Völker werden sich ja vermehren. Und auf der anderen Seite, wenn wir bei den Juden hineinschauen, dann ist das hochinteressant, können wir auch gleich zu Beginn einmal machen. Ich habe mir da bloß mal ein paar Stellen markiert. Über allem steht wer? Wer steht ganz oben im tausendjährigen Reich? Christus, ganz genau. Na, das haben wir ja schon beobachtet. Christus wird als König herrschen. Und jetzt ist es ganz interessant, auf der einen Seite mit der Gemeinde und den Märtyrern, auf der anderen Seite ist es, haben wir das letzte Mal schon gesehen, wenn wir mal aufschlagen, Jeremia 30, Vers 9. Darf mal jemand vorlesen? Jeremia 30, Vers 9. Wir werden heute Abend ein bisschen blättern müssen in der Schrift. Na, das macht nichts. Wer den Vers hat, darf ihn mal vorlesen. Jeremia 30, Vers 9.
Das ist das, was wir letztes Mal schon gesagt haben.
Jawohl, was ich schon gesagt habe.
Sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will.
Jawohl, das heißt, was wird Gott tun?
David.
Der wird David erwecken. Und der wird natürlich, es werden ja zu dem Zeitpunkt alle Juden, die im Glauben an Jesus gestorben sind, gell, werden ja auch auferweckt und werden zu ihrem Erbteil eingehen. Das heißt, es ist gar nichts Ungewöhnliches, dass David aufersteht. Und trotzdem ist es krass, gell, dass David wird wieder König sein. Und wir haben ja dann auch das letzte Mal schon gesehen, der wird nicht nur König sein über Juda, sondern was wird passieren an dieser Stelle? Das wird wieder... Ja, das wird wieder ein Reich werden, oder? Wir haben das letzte Mal kurz angeschaut, dass aus Juda und Israel wieder ein Reich werden wird. Wie auch das Nordreich Israel, die Hosea-Stelle, sich ihrem König David wieder zuwenden werden. Ja? Und da haben wir gesehen, mit David hat das Königtum begonnen. Saul war vor David richtig, aber warum ist Saul eine Ausnahme? Was war beim Saul anders? Der wurde verworfen. Was war noch anders beim Saul? Ja, das Volk wollte ihn haben, richtig. Was war noch anders beim Saul? Saul kam aus dem Stamm. Laut?
Echt jetzt?
Ja, das war echt jetzt richtig, Petra.
Benjamin.
Sehr gut, der kam aus dem Stamm Benjamin. Und aus welchem Stamm kommt der Messias? Juda. Oder? Und David war der erste König aus Juda und mit dem diese Linie geöffnet wurde. Und aus Juda kommt am Schluss als Nachkomme Davids Jesus. Und damit ist David, wenn er am Anfang dieses Königtums steht und am Ende, ein wunderbares Bild auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Herrlich, gell? So, dann sehen wir weiter, können wir es machen. Matthäus 19, Vers 28. Wer wird mit David herrschen? Matthäus 9 über Israel. Matthäus 19, Vers 28. Darf gerne wieder jemand vorlesen.
Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet dereinst bei der Wiedergeburt, da des Menschensohn wird sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels.
Wer ist dieses ihr? Die ihr mir nachgefolgt seid. Mit wem redet Jesus? Jawohl, mit seinen Jüngern, das heißt mit den 12 Aposteln. Die 12 Apostel werden mit David, eine ganz konkrete Verheißung, Israel zu richten und zu regieren. Spannend, oder? Das überliest man oft so leicht, gell? Aber die haben eine ganz konkrete Verheißung, ihr werdet mit mir auf den Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Die werden mit Jesus Israel richten, ganz speziell. Denn die Apostel kamen ja auch alle aus Israel. Das waren ja alles Juden. Ne? Das heißt, die haben dann eine ganz spezielle Verheißung bekommen. Jetzt können wir weiterschauen, was wird es noch geben in diesem tausendjährigen Reich. Jesaja 32, Vers 1. Darf ich mal aufschlagen.
Es wird ein König regieren, Gerechtigkeit aufzurichten, und Fürsten werden herrschen, das Recht zu handhaben.
Oh, sehr interessant. Das heißt, neben dem König und den Aposteln wird es was geben im tausendjährigen Reich in Israel?
Fürsten.
Sehr gut. Da wird es Fürsten geben. Und dann gibt es noch eine Begrifflichkeit in dem Zusammenhang, das ist sehr interessant. Jesaja 1, Vers 26.
Und ich will dir wieder Richter geben, wie sie vormals waren, und Ratsherren wie im Anfang. Als dann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine treue Stadt eisen.
Jawohl, sehr gut. Das heißt, was wird Gott Israel noch geben?
Richter.
Richter. Wie am Anfang, gell? Richter und Ratsherren. Jetzt habe ich ein bisschen zu eng gemalt hier meine Grafik. Aber wir sehen, dass, wie Gott hier ein ganzes Regierungssystem sogar schafft. Ja? Und auch wieder wie am Anfang, ich werde dir Richter geben und Ratsherren wie damals. Ja? Und damit zeigt der Israel, auch so wie ich es mir damals gedacht habe, so wird es auch am Ende sein. Denn was hat Gott sich ursprünglich für sein Volk gedacht? Dass wer König ist? Der hat ihnen Richter und Ratsherren gegeben, der hat ihnen Fürsten gegeben, aber was hat er ihnen ursprünglich nicht gegeben? Warum nicht?
Weil er der König
sein wollte. Ja? Und dann ist es interessant, wenn wir durchs Buch der Richter einmal gehen, und dann wird ja am Schluss in den letzten Kapiteln, das muss man sich einmal ganz genau vor Augen führen, wird ja dieser Zerfall in Israel, da werden ein paar Geschichten erzählt, die sind wirklich haarsträubend, und dann steht 3 oder 4 Mal in diesen letzten Kapiteln, und es gab keinen König in Israel. Da habe ich mir gedacht, das ist ja kein Wunder, es war ja auch noch gar keiner eingesetzt. Aber was drückt denn diese Stelle damit aus? Ja, dass einer kommen wird. Was noch? Was drückt die Stelle noch aus? Es gab, jetzt steht im Buch der Richter, es gab keinen König in Israel zu dieser Zeit.
Und jeder machte, was er wollte.
Das heißt, was drückt es damit aus? Letztlich hatten sie...
Es gab keinen Frieden.
Ja. Und letztlich hatten sie den einen großen König verworfen. Ja. Jetzt am Schluss wird Christus herrschen als König, zusammen mit David, das ist sozusagen sein König, den er einsetzt, na, aus dem Stamm Juda. Und wird genau dieses Regierungssystem wieder aufbauen. Sehr schön. Ja, wie das dann im Detail ausschaut, das wissen wir nicht, ob dann am Ende Fürsten, Richter und Ratsherren auf einer Stufe sind oder nicht. Wir werden uns überraschen lassen, gell? Wie Gott das macht. Wir sehen nur, diese Regierung besteht aus verschiedenen Stufen, aus verschiedenen Ämtern, die Gott einsetzt. Und da merke ich wieder etwas sehr Schönes. Was ist Gott für ein Gott? Jawohl, ein Gott der Ordnung. Gell? Er hat alles seine Ordnung, damit es funktioniert. Und wir leben heute in der Gesellschaft, wo man am liebsten alles auflösen will, wo ganz moderne Verwaltungsformen auf einmal zutage treten, wenn ich da an unser Leadership-Seminar denke und so weiter, da ist manches echt gut, was man dort mitbekommt, und manches ist echt spannend, weil wenn du darüber nachdenkst, weißt du, das kann nur in der Theorie funktionieren, aber nicht in der Praxis. Ne? Wenn es dann alles nur noch über Gruppen gelöst werden soll, ohne, genau. Teamarbeit ist super, Team ist total wertvoll, ne? Aber du brauchst am Ende Entscheider und du brauchst
einen Führer.
Ne? Du brauchst jemanden, der vorangeht. Ja. Das ist einfach so, wenn du den nicht hast, das kann ein Team am Ende. In der Theorie geht das alles, in der Praxis wird es irgendwann scheitern. Ne? Toll ein anderer Team, ja, toll ein anderer macht. Ne? Sehr gut. Also,
merken wir? Heißt Christus regiert vom Himmel auf?
Ja, Christus wird, genau, wo wird Christus sein im tausendjährigen Reich?
Bei uns?
Ja, er wird da sein und auch doch nicht. Ne? Man sieht am Anfang, man sieht, wenn man Hesekiel studiert, da wird ja der Tempel wieder gebaut sein und dann zieht die Shechina, diese Wolke der Herrlichkeit, in den Tempel ein. Das heißt, Gott ist gegenwärtig im Tempel. Aber mehr wird über Christus nicht beschrieben. Ich glaube nicht, dass er sichtbar auf einem Thron sitzt. Das gibt es keine einzige Stelle, die das so beschreibt. Na? Sondern dass dann von diesem Thron aus, na, wo die Shechina ist, der Tempel wird so voll sein, dass die, damals konnten ja die Priester gar nicht mehr stehen im Tempel, wenn als die Shechina drin war. Na? Und dann fließt dieser Strom des Wassers heraus. Das heißt, es gibt hier irgendwo einen Übergang auch in die unsichtbare Welt. Ja, und David wäre dann sozusagen der König, der Fürst, der irdisch sichtbar herrscht im Auftrag Jesu Christi.
Ja. Da sollte es ja dann eigentlich keine
Opfer mehr geben. So, spannend. Gibt es im Tausendjährigen Reich noch Opfer? Ihr dürft gerne Fragen stellen auch heute Abend. Ne?
Nein, gibt es keine Opfer.
Weil irgendwo immer mal gesehen, dass es wieder anfängt.
Tatsächlich gibt es Opfer. Wenn wir das Buch Hesekiel studieren, dann wird es tatsächlich so sein, der Tempel wird wieder aufgebaut sein, dann kommt Jesus, und zwar durch welches Tor zieht er in den Tempel ein? Durch das Osttor, deswegen haben die Moslems ja dort auch einen Friedhof angelegt, weil sie ja der Meinung sind, dass ein gläubiger Jude nicht über die Gräber geht. Na, und damit, also die haben mehr Glauben an die Bibel als manche andere. Ne? ist interessant. Also, Jesus wird durchs Osttor einziehen. Warum Osten? Osten ist immer der Aufgang, das ist immer der Anfang, ne? Im Alten Testament. Und dann wird das Osttor verschlossen und bleibt für immer verschlossen. Jesus zieht ein und dann wird das Osttor geschlossen. Und dann ist die Schechina im Tempel. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass doch noch Opfer gebracht werden. Wenn wir diese letzten Kapitel des Buches Hesekiel studieren, und es irritiert viele, warum werden dann noch Opfer gebracht? Richtig, eigentlich haben wir ja Christus schon.
Weil es immer noch Sünde geben wird.
Ja, aber es wird immer noch Sünde geben, die gibt es ja bei uns auch. Und jetzt müssen wir die Opfer anders verstehen im Tausendjährigen Reich. Wenn wir uns das nochmal so vorstellen, ich habe hier Golgatha, dann habe ich hier das Alte Testament und hier das Neue Testament. Dann waren hier die ganzen Opfer, die gebracht wurden, immer
Tiere.
Jawohl, das waren Tieropfer. Ist übrigens interessant, immer wenn es um Sünde und all diese Dinge geht und Speiseopfer steht nicht allein. Ne? Das war dann immer in Verbindung mit einem Tieropfer. Also wenn es um Sündenvergebung und so weiter ging, es gibt ein, zwei Rituale, wo ein Speiseopfer auch allein stehen konnte. Ansonsten gibt es Speiseopfer nur in Verbindung mit Tieropfern. Das Entscheidende war, dass Blut fließen musste. Ne? Blut eines unschuldigen, reinen Opfers, damit meine Sünde vergeben werden kann. Und damit werden alle diese Opfer ein Bild, wie eine Vorausschattung, gell? Wie ein Erahnen dessen, was am Kreuz geschehen wird. Das heißt, die können schattenhaft das Kreuz erahnen, oder? Das ist wie eine Vorausschau. Wenn wir heute, und deswegen brauchen wir keine Opfer mehr, wenn wir gesündigt haben, dann dürfen wir einfach aufs Kreuz schauen. Und das haben wir das letzte Mal ja auch gesehen. Und am Kreuz hat Jesus gesprochen. Ein für alle Male, es ist vollbracht, oder? Das heißt, ich schaue zurück auf ein vollbrachtes Werk. Deswegen brauche ich kein Opfer mehr. Dieses eine Opfer ist das Ende aller Opfer. Warum gibt es jetzt im Tausendjährigen Reich aber wieder Opfer? Wir befinden uns ja auf der Seite vom Kreuz. Und es ist ein ganz einfacher Grund. Um was kann es nicht mehr gehen bei diesen Opfern?
Sünde.
Ja, also um was konkret bei der Sünde? Um die Vergebung. Na, also, ich brauche die Opfer nicht mehr, um Vergebung zu erlangen, denn die habe ich ja durch den Glauben an Jesus in seiner Fülle schon bekommen. Wozu dienen dann die Opfer im Tausendjährigen Reich? Wozu dienen die?
Zur Erinnerung, dass er unser
Richtig.
Erlöser ist.
Na, das ist wie eine Erinnerung.
Entsprechend dem Abendmahl ungefähr.
Jawohl. Dass er unsere Erlösung ist. Wie das Abendmahl. Heute nehmen wir das Abendmahl ein und die werden Opfer bringen im Tempel.
Entsprechend
dem genau, und erinnert im Prinzip an dieses vollbrachte Erlösungswerk. Und damit ist aber auch gleichzeitig die Verbindung zum Alten Testament da für die Juden. Und wir werden das auch gleich noch sehen, das Gesetz wird eine große Rolle spielen wieder im Tausendjährigen Reich.
Da steht nirgends was von Tieropfer,
oder? Doch, ich meine, dass es drinsteht. Im Hesekiel. Mhm. Aber theoretisch wäre es egal, Opfer ist erstmal Opfer, gell?
Aber das heißt doch auch den Lobpreisopfer bringen oder irgend sowas.
Ja, ja, richtig, genau. Aber ich meine, dass da schon was, also wir können es nachher gerne anschauen, wenn du willst, in der Tiefe. Aber dann müssten wir jetzt kurz die ganzen, ich weiß nicht genau, in welchem Kapitel es steht, 44, 45 oder 46, wir müssen doch kurz durchschauen. Können wir es gerne das nächste Mal nochmal reinschauen, aber ich meine, dass es schon drin steht mit den Opfern. Genau, auf alle Fälle ist es maximal ein Erinnerung. Ja? Aber keine Notwendigkeit für die Vergebung, die ist auch dann vollbracht. Also, spannende Dinge. Vielleicht noch was ganz Spannendes. Was erleben wir noch, wenn Jesus diese Art von Regierungsform wählt? Was ist denn das letztlich? Was ist das für eine Regierungsform?
Ein
Monarchie.
Das ist eine Monarchie. Was wollen wir immer haben? Eine Demokratie. Wo haben wir denn in der Bibel eine Demokratie? Und was ist da draus geworden?
Ja, da muss keine, also kein König.
Jawohl, da gab es die Richter, das war auch noch ein Stück weit Monarchie, ne? Nicht mit einem Monarchen im Sinne eines Königs, aber zumindest gab es einen, der gesagt hat, wo es lang geht, und der war nicht vom Volk gewählt, sondern den hat Gott eingesetzt, gell? Wo haben wir denn im Volk sowas Ähnliches, im Alten Testament sowas Ähnliches wie einen Anflug einer Demokratie, und was wird da draus? Also sehr gut, als sie den Saul haben wollten, den sucht natürlich auch noch Gott raus, aber im Zusammenhang mit Saul gibt es zum Beispiel mal eine sehr interessante Situation. Denkt mal an den Kriegszug mit Amalek. Was macht Saul und warum? Was hätte er tun sollen und was macht er und warum?
Er befragt nicht Gott, sondern er befragt seine Mitkrieger.
Richtig. Also, er befragt nicht Gott. In die Richtung geht's, oder? Da geht's um das Töten der Tiere und der Amalekiter, oder? Das sollte ja nichts, kein Raub gemacht werden, das sollte alles vernichtet werden, gell? Und dann behält der Saul aber die schönsten Tiere doch am Leben, und als der Samuel kommt, begründet er das womit?
Weil er seine gefragt hat, seine Berater, oder?
Ja, fragt er die Berater, wer wollte es? Demokratie. Das Volk wollte es. Verstehen?
Ja.
Das heißt, der hat aufs Volk gehört. Der Mehrheitswille ist nicht unbedingt der beste.
Nein,
das ist das sehen wir.
Nicht mehr ist gut.
Also, so gut wie es ist, ne? Also wenn man jetzt heute in einer Gruppe führt, muss ich natürlich reinhören. Oder? Was braucht die Gruppe? Ein guter Hirte hört auch in seine Herde hinein. Was brauchen die Schafe, oder? Aber die Entscheidung muss der Hirte treffen und nicht die Schafe. Oder? Und genauso wird es am Ende wieder sein. Bei Gott gibt es keine Demokratie, sondern eine Monarchie. Und zwar einen von Gott eingesetzten Monarchen. Und der ist wirklich von Gott eingesetzt. Na, also sind ja genau genommen alle Monarchen am Ende von Gott eingesetzt. Er ist es, der Könige ein- und absetzt, aber ich glaube, wir verstehen uns richtig.
Aber der, ja? Macht halt das.
Der macht auch wirklich das, was Gott will. Und dann kann das auch wirklich gelingen. Und zwar besser, wie wenn das Volk sagen würde, wo es lang geht. Ja? Also, ganz interessant, das ist eine göttliche Regierungsform und die werden wir im tausendjährigen Reich wiedersehen. Ja? Wo kommt denn die Demokratie her, wie der Name schon sagt?
Aus Griechenland.
Na, und die griechische Philosophie ist sicherlich einer der größten Feinde des Christentums, wenn man sich das mal genau anguckt, was da so alles herkommt, oder? Zum Beispiel, das ist ein Teil morgen auch von diesem Seminar über Lehrer und Hirte, das griechische Wort Didaskalos für Lehrer beinhaltet den Gedanken, na, was verbinden wir mit einem Lehrer, was tut ein Lehrer, was vermittelt der?
Wissen.
Und das kommt aus der griechischen Philosophie. Ein Lehrer ist einer, der Wissen vermittelt. Und das hat man angefangen auch in die Gemeinden zu bringen, und damit ist ein Lehrer einer, der intellektualisiert den Glauben. Na? Ich vermittle Wissen. Aber das ist doch gar nicht der Begriff ursprünglich des Lehrers gewesen in der Bibel, sondern das ist einer, der Anleitung für dein Leben gibt. Der sollte eigentlich Hilfestellung geben dazu, dass ich mein Potenzial, als Coach, danke, ja genau, wie so ein Coach, ne? Daneben, wie kann ich das ins Leben bringen? Also, na, Wissen, schon auch Wissen vermitteln, aber immer mit dem Ziel und der Frage, wie bringe ich das ins Leben? Wenn ich da heute an manchen Mathelehrern speziell denke, die haben mit Sicherheit nicht vor Augen, wie der Schüler das jemals ins Leben bringt. Na? Da geht's rein nur ums Wissen. Na? Also, verstehen wir? Da merkt man schon, wie fein die griechische Philosophie dem Christentum in Wirklichkeit ist. Ja? Da gäbe es noch ganz, ganz viele Beispiele jetzt aufzuzählen. Aber gut, das war hier grundlegend zur Regierungsform im tausendjährigen Reich.
Ganz kurz. Ja? Dass David, der wieder auferweckt wird, regiert. Regiert er dann über die Heidenchristen auch?
Über die Juden. Das ist für das Volk Israel, genau.
Also allein,
genau. Ja. Es wird aber dann eine Abhängigkeit geben von den Heidenvölkern den Juden gegenüber. Das hat Gott ihnen schon vorausgesagt im Alten Testament an vielen Stellen. Gell? Wenn sie seine Gebote befolgen, dann werdet ihr Kopf sein und nicht Schwanz. Das heißt, ihr werdet immer an der Spitze stehen. Das ist das, was heute vielleicht viele stören würde, aber genauso wird es am Ende wieder sein. Israel wird ganz oben sein. Und Israel, da können wir mal einmal aufschlagen, vielleicht in Zacharia 8 zum Beispiel, gibt es eine schöne Stelle. Zacharia 8. Und dort im Vers, Moment, jetzt habe ich den, genau, im Vers 13, darf gern mal jemand lesen.
Und es soll geschehen, wie ihr vom Hause Juda und vom Hause Israel ein Fluch gewesen seid unter den Heiden, so will ich euch erlösen, dass ihr sein Segen sein sollt. Flüchtet euch nur nicht und stärket eure Hände.
Gut. Fürchtet euch nur nicht. Genau. Also was verspricht Gott? Das ist eine ganz einfache Stelle. Da gibt es noch ganz, ganz viele dazu zum Setzen. Was verspricht Gott? Was wird Israel sein für die Nationen?
Ein Segen.
Ein Segen. Jetzt sind sie ein Fluch unter den Nationen. Warum? Warum ist Israel heute ein Fluch unter den Nationen? Richtig, das war der Auslöser, weil sie den Messias abgelehnt haben und dann geschrien haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und wie ist Israel jetzt zum Fluch für die Nationen geworden? Zum Fluch unter und zum Fluch für sogar. Auf der einen Seite sind sie jetzt schon Segensträger, aber auf der anderen, was tun die Nationen an Israel? Sie stoßen sich daran. Warum? Woran stoßen sie sich denn zum Beispiel? Es ist das auserwählte Volk Gottes. Und wer regiert denn die Völker dieser Erde?
Der Satan.
Das heißt, was wird sein Ziel immer noch sein? Israel zu vernichten. Die ganze Zeit. Oder? Und das macht sich an ein paar Stellen ganz massiv deutlich. Beispielsweise denken wir nur mal an Jerusalem, wie die Völker sich wundheben an Jerusalem. Na, da steht alles schon in der Bibel drin. Ich werde Jerusalem zum Laststein für die Völker machen. Na, da werden die sich kaputt machen da dran an Jerusalem. Oder denken wir dran, wenn wir beispielsweise Joel 4 aufschlagen, dürfen wir einmal tun. Wie gesagt, wir blättern heute Abend ein bisschen. Ich habe das mal im Gottesdienst kurz zitiert, eine hochinteressante Stelle. Joel Kapitel 4. Je nach Übersetzung gibt es kein 4, dann ist es 3. Darf mal jemand vorlesen, die ersten zwei Verse aus Joel oder 3? Kapitel 4.
Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes.
Das heißt, wofür wird Gott die Völker richten? An der Frage.
Im Tal Josaphat.
Ja, sehr gut, im Tal Josaphat, sehr gut. Und wofür?
Wegen
seines Volkes Israel. An der Frage, wie gehe ich mit Israel um? Und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. Schaut euch mal an, was hier steht. Lies mal bitte weiter, Olga.
Also wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben.
Aha. Hat da jemand was anderes noch stehen als mein Land?
Erbteil.
Mein Erbteil? Ja, als mein Land geteilt haben? Man kann auch übersetzen, zerteilt haben. Und jetzt ist es interessant, ich habe das schon mal im Gottesdienst kurz erwähnt, wenn wir durch die Geschichte der Bibel gehen, dann haben wir viele Völker, die Israel erobert haben. Aber nie hat eines dieser Völker Israel unter den zerteilt. Wann wurde Israel tatsächlich von den Völkern zerteilt? Durch die UNO. 1900. Wann war es? 48. Und wer ist in der UNO? Die Völker dieser Erde. Wer hat sich also schuldig gemacht? Und das hat der Joel um 700 vor Christus schon vorausgesagt. Das ist doch krass, oder? Muss man sich mal vorstellen, das steht hier drin. Das war ja lang vor dieser Tatsache, dass eine UNO geschaffen wurde, die Israel zerteilt hat. Ne? Wer es will, dem kann ich gerne den Akt zuschicken. Das kann man alles im Internet rausladen. Ne? Wo sie Israel zerteilt haben. Und sie haben Israel zerteilt. Und damit haben sie sich schuldig gemacht. Und zwar alle Nationen dieser Erde. Allein schon an dieser Tatsache. Und man braucht bloß ein paar Jahre zurückgehen im Holocaust. Ne? Das, was Deutschland getan hat, war ohne Zweifel grausam und furchtbar. Die haben die Verantwortung für den Tod von 6 Millionen Juden. Aber die Alliierten sind ja gar nicht wirklich besser gewesen. Na, die haben ja die Juden wieder zurückgeschickt. Die Deutschen haben den Alliierten Juden zum Kauf angeboten. Na, damals ging es, glaube ich, um, jetzt habe ich die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, ich glaube, es ging um waren es 50 Pfennige für einen Juden und es ging um 2 Millionen Juden, die man hätte kaufen können. Ne? Und sie haben abgelehnt. Die hätten sie kaufen können. Die hätten sie freikaufen können aus dem Tod im KZ. Und sie haben sie einfach preisgegeben, die Alliierten. Das wissen die wenigsten, aber das kann man alles nachrecherchieren. Na, das alle, da haben sich die ganzen Nationen dieser Welt mit schuldig gemacht, weil es keiner der unschuldig geblieben ist. Auch die Amerikaner nicht. Na, die sonst immer gern so den Frommen hier rauskehren. Die stehen sicherlich noch an vielen Stellen zu den Juden, aber auch die haben an anderer Stelle mit den Arabern, mit den Palästinensern ihre Geschäfte gemacht. Ganz genauso. Die haben genauso Juden in den Tod gegeben. Also wir sehen, da gibt es keine Ausnahme. Gott wird die Welt dafür rechten. Und das haben wir gerade gesehen, genau das Gegenteil am Ende. Gell? Israel ist nicht mehr Fluch, sondern wird Segen sein. Und die Menschen, werden wir sehen, werden sich an die Israeliten hängen. Aber warum werden sie zum Segen? Und auch das werden wir uns jetzt anschauen, was wird passieren, ja, in diesem tausendjährigen Reich. Wenn wir noch einmal zurückgehen in die Offenbarung, Kapitel 20, dann sehen wir hier einen ganz interessanten Faktum. Wenn wir nochmal in den Vers 3 schauen, na, Vers 2 und 3 in Offenbarung 20, da erleben wir was ganz Interessantes. Darf gerne nochmal jemand lesen? Offenbarung 20, Verse 2 und 3.
Und er ergreift den Drachen und die alte Schlange. Das ist der Teufel und der Satan. Und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte. Bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit.
Sehr gut. Also, was erleben wir hier? Was wird geschehen während dieser oder für diese 1000 Jahre? Sehr gut. Satan darf nicht mehr regieren, der wird gebunden, ja, und in den Abgrund geworfen, haben wir hier festgestellt, der wird über ihm versiegelt. Und jetzt ist es ja noch interessant, Satan wird ja noch mit zwei Namen in Verbindung gebracht, also der Teufel und daneben die alte Schlange und der Drache. Ja. Warum wird er gebunden? Mit welchem Ziel? Was steht hier?
Damit er wieder losgelassen werden kann.
Das wird am Schluss passieren, aber davor, was ist das Ziel für die 1000 Jahre?
Damit er nicht verführen kann.
Jawohl. Damit er nicht verführen kann. Und zwar wen?
Die Menschen.
Jawohl. Die Menschen, die Völker. Ganz genau. Explizit steht drin, die Nationen, also die Völker. Ja? Dann erlebe ich also damit etwas ganz Interessantes. Wenn Satan nicht mehr verführen kann, die Nationen, dann werden sich die Nationen wohin wenden, logischerweise? Zu Jesus.
Die werden sich unterordnen.
Ja, das ist die logische Konsequenz. Das heißt, an dieser Stelle wird was geschehen? Christus wird nicht nur herrschen, wie wir es vorhin gesehen haben, sondern Christus wird auch Gegenstand der Anbetung der Nationen sein. Auf der anderen Seite erleben wir damit etwas ganz Interessantes. Alles in den Nationen, was nicht Christus, also wo nicht Christus angebetet wird, ist damit letztlich, das ist dämonischen Ursprungs. dahinter steckt die Schlange und der Drache. Und es ist hochspannend, wenn man gerade in die großen, also zum Beispiel in den Hinduismus mal hineinschaut, was für eine Rolle die Schlange dort spielt. Das, ja, natürlich, na, da kommt die oft in Verbindung mit den Gottheiten vor. Na, auch in der griechischen Mythologie beispielsweise. Wir brauchen bloß an unsere heutige Medizin denken, na, Asklepios. Und also, wo dann eben durch die Schlange die Heilkräuter übergeben worden sind und im Garten Eden war es genau andersrum, was die Schlange wirklich übergeben hat. Merken wir, wie die Schlange das wunderbar geschafft hat, in den Mythologien und den Religionen dieser Welt sich immer wieder in eine wunderbare Position zu bringen. Und sich sogar zum Teil als der Erlöser und Heilbringer zu präsentieren. Das ist interessant. Als der Paulus durch Philippi geht, kommt diese Wahrsagerin hinter ihm her und ruft, das sind Diener des wahren Gottes. Und die hatte einen Wahrsagegeist. Und da steht im Griechischen ein sehr interessantes Wort. Da steht nämlich nicht Wahrsagegeist, sondern ein Python-Geist. Das war
Python-Schlange.
Ja, ganz genau. Das war von diesem Orakel, ne? Aber dahinter steckt letztlich diese Schlange. Ne? Und das gibt es dann auch, wenn wir zum Beispiel in manche der Religionen im Fernen Osten hineinschauen, wie konnten zum Beispiel Menschen diesen Schlangengeist bekommen, da werden Kinder extra diesen Gottheiten geweiht und dann wird eine Schlange genommen, das ist kein Witz, und dann wird der Kopf der Schlange dem Kind in den Mund gesteckt, bis die Schlange im Mund des Kindes erstickt und ihren Geist sozusagen in das Kind aushaucht. Ja, das ist der mythische Gedanke, der damit verbunden wird. Also, es war ein Python-Geist, ne? Von diesem Orakel kommend. Ne? Und da steckt aber schon die Verbindung wieder zur Schlange mit drin. Also, eine ganz interessante Geschichte. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo der Satan nicht mehr verführen kann, wo die alte Schlange, der Drache, gebunden ist. Das heißt, jetzt wird Christus Herrscher. Und das ist etwas, was wir in der Bibel wunderbar sehen können, wenn wir beispielsweise mal Zephania 3, Vers 17, 3, Vers 9 aufschlagen. Wer will das mal vorlesen? Zephania 3, Vers 9. Darf gerne jemand vorlesen?
Dann aber werde ich den Völkern andere reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen.
Super. Das heißt, was werden die Völker der Erde tun? Was werden sie tun? Sie werden Gott anbeten. Da gibt es wirklich viele Stellen im Alten Testament, die uns das zeigen. Eine würde ich gerne noch mit euch anschauen, neben Zephania 3, Vers 9, im Psalm 67 dürfen wir mal aufschlagen. Auch da wird uns das nochmal herrlich vor Augen gemalt. Darf gerne jemand vorlesen, Psalm 67, einfach mal vom Vers 1 bis zum Vers 2. Den kann man eigentlich komplett durchlesen einmal. Das ist ein wunderschöner Lobpreis, wo wir schon sehen, wie im Alten Testament genau diese Dinge jetzt vorgeschattet sind.
Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg und vor allen Nationen deine Hilfe. Es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es preisen dich die Völker, alle. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften, denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen die Völker, Gott, es sollen dich preisen die Völker alle. Die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten.
Sehr schön. Also überall, wo sie gestern sollen vorgelesen hat, kann man auch mit Verben übersetzen. Beides ist möglich vom Hebräischen. Am Ende kommt es aufs selbe raus. Das eine ist die Aufforderung, das andere ist die Tatsache, dass es tun werden. Ist das denn schon so, dass alle Völker dieser Erde Gott preisen? Nein. Das heißt, wann spielt dieser Psalm? Noch weit in der Zukunft. Das ist tausendjähriges Reich. Und da werden wir erleben, wie alle Völker dieser Erde Gott preisen werden. Das muss gewaltig sein.
Ja, jetzt noch eine Frage. Jetzt bin ich etwas irritiert. Im tausendjährigen Reich, sind da die Nationen auch mit dabei?
Ja, ja.
Die das Mal nicht angenommen haben und so weiter, sind nur die Auserwählten da drin.
Ja, okay, dann spannende Frage. Die Frage ist, wie erklären wir es am einfachsten? Du hast die Entrückung. Danach bleiben ja auf der Erde die Menschen zurück, die Jesus nicht als ihren Erlöser angenommen haben. Die Menschen unterteilen wir jetzt mal in Juden und Heiden. Die Juden packen wir mal gedanklich auf die Seite und schauen nur auf die Nationen. Gell? Ja. Unter den Nationen wirst du jetzt solche haben, die Jesus in dieser Zeit als ihren Herrn erkennen und die dafür mit ihrem Leben bezahlen werden.
In der Drangsalszeit.
In der Drangsalszeit. Ja. Du wirst gleichzeitig welche haben, die Jesus als ihren Herrn erkennen und überleben werden. Ja. Mhm. Und die gehen als lebende Völker ins tausendjährige Reich ein. Okay?
Ja. Ja.
Und das werden am Anfang vielleicht deutlich weniger sein, ne? Aber die werden sich ja vermehren, denn wir werden sehen, dass das tausendjährige Reich eine Zeit der unheimlichen Fruchtbarkeit ist und wo ein Mensch auch wirklich diese tausend Jahre leben kann. Auch das sagt die Bibel. Und es war am Anfang ja auch gar kein Problem. Denkt man mal, wie alt wurde der älteste Mensch? Richtig. Wie alt können Bäume werden?
Mehrere tausend Jahre.
Ja, also tausend Jahre ist schon für manche Baumarten gar kein Problem. Und es steht in der Bibel schon drin, dass eine Lebenszeit wie ein Baum wird das wieder sein. Das heißt, versteht, da spricht diese ganze Stabilität, diese ganze Lebenskraft, das alles wieder raus. Das heißt, dort, wo Jesus herrscht, wird das so sein. Aber dort, wo der Mensch Jesus ablehnt, wird das eben nicht so sein. Auch das wird im tausendjährigen Reich passieren, werden wir sehen. Ist okay? Damit wird die Frage beantwortet. Das heißt, da kommen natürlich dann Völker her und die werden ja auch heiraten und Kinder kriegen, die werden sich vermehren. Das heißt, das wird ja weitergehen im tausendjährigen Reich.
Ja?
Und damit werden die auch wieder zunehmen. Aber ich werde erleben, wie grundsätzlich überall auf der Welt die Menschen Gott anbeten werden. Und jetzt wird was Interessantes passieren. Wir haben vorhin gesehen, in Jerusalem wird wieder der Tempel stehen. Ja? Und jetzt wird Folgendes passieren, wenn wir einmal aufschlagen, Jesaja Kapitel 2, was werden die Menschen machen, um Gott anzubeten? Jesaja Kapitel 2. Darf mal jemand die ersten Verse vorlesen, so bis Vers 5?
Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns aufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir seinen Pfad in einem Faden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem.
Noch den Vers 4 bitte, Peter.
Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Redmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen.
Danke.
Komm, o Haus Jakobs, wir wollen wandeln im Licht des Herrn.
Wow, das ist eine Stelle. Das heißt, was werden diese Völker jetzt tun? Was werden die tun? Was haben wir hier erfahren im tausendjährigen Reich?
Sie werden friedlich sein.
Warum werden sie friedlich sein? Satan ist gebunden. Genau, und was passiert jetzt? Warum wird Friede einkehren? Weil sie sich Jesus zuwenden und nicht nur Jesus zuwenden, sondern was tun sie? Anbeten. Sie anbeten ihn und wie schaut Anbetung aus bei ihnen? Und das ist auch richtig, das macht Anbetung aus, auch in unserem Leben. Was machen sie? Sie gehen hin und sagen, wenn wir nochmal hineinschauen, Vers 3, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs und er wird uns belehren aus seinen Wegen und wir wollen, was tun?
Auf seinen Pfaden wandeln.
Jawohl, wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Wir wollen nicht nur hören, was er sagt, sondern wir wollen es auch tun. Und wo Jesus nämlich herrscht, da kommt was raus? Friede. Das ist heute schon gar nicht anders wie dann. Nur, verstehen wir, gell? Das erlebe ich in dem Leben auch, oder? Da, wo Jesus meine Gedanken, mein Handeln bestimmt, da gibt es am Ende Frieden. Das heißt, in der Bibel haltet Frieden mit Jedermann, soweit es an euch liegt, oder? Ich kann nicht für den anderen handeln, aber ich kann für mich handeln. Von meiner Seite aus kann ich das tun, was notwendig ist zum Frieden halten. Versteht? Das heißt nicht, dass ich immer zu allem Ja und Amen sagen muss. Das wäre auch nicht richtig. Gell? Die Frage ist, wie sage ich bestimmte Dinge? Lasse ich mich in dem, was ich tue, wirklich leiten von Jesus, von seinem Geist? Dann werde ich erleben, wie Gott mir hilft, Frieden zu halten. Auch wenn es manchmal schwer ist. Da muss ich vielleicht manche Kröte schlucken. Aber denken wir mal, wie viele Kröten Jesus geschluckt hat. Der nicht zurückgeschimpft hat. Der nicht zurückgeschlagen hat. Und bei ihm war es wirklich alles ungerecht, was er erlebt hat. Aber dann werden die Nationen kommen und die werden wandeln, die werden tun, was er sagt. Und in der Folge werden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen machen. Und jetzt merke ich auf einmal etwas. Wie versuchen wir heute Frieden zu machen?
Mit Waffen.
Mit Waffen. Ach, wir liefern Waffen an die Ukraine, um Frieden herzustellen. Ja. Das, ne? Also das ist schon irgendwie absurd. Ne? Also natürlich kann ich sagen, wir leben noch in einer gefallenen Welt. Bitte, das muss man auch. Und Luther hat es ja schön mal gebracht. Er hat gesagt, du kannst in dieser Welt einen Staat nicht mit der Bergpredigt regieren. Wir brauchen einen Staat, der auch das Schwert hat. Das sagt auch Paulus. Ne? Und er darf das Schwert auch benutzen. Und ein Schwert benutze ich nicht, um den Peter den Mittelscheitel zum Ziehen, ne? Sondern wozu hat man ein Schwert verwendet als Staat? Zum Töten. Ganz klar. Na, das geht hin bis zur Todesstrafe für Mord. Das wäre eine Strafform, die biblisch, auch neutestamentlich legitim wäre und ist. Das sträubt sich viele, aber das ist tatsächlich biblisch nachvollziehbar. Na, also finde ich keine Bibelstelle, die das mir verbieten würde. Na, ganz im Gegenteil. Der Staat hat für bestimmte Dinge ein Recht. Aber es ist absurd, wenn ich meine, ich kann mit Waffen Frieden stiften, sondern mit wem kann ich Frieden stiften? Mit Jesus. Und das geht natürlich über menschliches Vermögen hinaus. Aber dann, wenn die Völker der Welt kommen werden, Jesaja 2, und Jesus anbeten werden, dann wird wirklich Friede werden auf dieser Erde. Ist das nicht gewaltig? Dann wird endlich das geschehen, wonach sich heute die Menschen, die Völker sehnen, dass es wirklich Frieden gibt in der Welt. Was heute unmöglich erscheint, wird dann möglich sein. Und es ist ja interessant, wir machen heute so viele Versuche, Frieden zu schließen. Aber ich glaube, es gab wohl noch nie so viele Kriege und Unruhen wie in den letzten 100 Jahren in dieser Welt. Und warum? Weil die Welt so gottlos geworden ist wie nie zuvor. Wir sind so weit weg von dem. Wir sind so weit weg von Jesus. Und das kann nur im Chaos, im Krieg und in der Zerstörung enden. Und die Bibel lehrt mich genau das Gegenteil. Jesus wird den Menschen dieser Welt zeigen, wie es ist, wenn er regiert. Und dann ist Friede. Man sieht ja diese Genialität schon durchblitzen, wenn ich bloß mal in die 10 Gebote schaue. Wir schreiben ganze Gesetzbücher, die zum Teil so haarsträubend sind inhaltlich, ne, dass kein Mensch mehr durchblickt. Ich schaue die 10 Gebote und merke, viel mehr bräuchte ich schon fast nicht mehr, um mein Leben zu regeln. So genial und tiefgehend sind 10 einzelne Gebote schon. Faszinierend, oder?
Es wäre so einfach.
Es wäre so einfach, gell? Ganz genau. Aber das erste Gebot lautet dummerweise. Ist das das erste Gebot? Nein. Auch nicht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und daran scheitert schon alles bei uns. Weil was bestimmt nicht alles unser Leben und ist in Wirklichkeit unser Herr und Gott geworden. Und genau da liegt der Ursprung allen Krieges drin. Und allen Unfriedens. Ich sehe schon, wir nähern uns dem Ende der heutigen Stunde. Ich bin nicht fertig geworden. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber es wäre schade, wenn wir da einfach so drüber gehen. Ne? Also wir sehen, hier machen wir kurz ein paar kleine Gedanken zu Ende. Wir sehen wunderbar jetzt, wie die Nationen kommen und Jesus anbeten werden in Jerusalem. Aber die Sache hat einen Haken. Wir haben vorhin in Offenbarung 20 gelesen, dass am Ende der 1000 Jahre was geschehen wird. Damit der Teufel nochmal, ja, sehr gut, genau. Damit der Teufel nochmal losgelassen werden. Und dann muss ich mich ja fragen, was passiert in der Folge? Wir haben es auch gelesen, was wird passieren in der Folge? Offenbarung 20. Jawohl. Ja, schaut mal hinein in den Vers 8. Oder Vers 7 und 8. Was wird dann geschehen? 7, 8, 9. Wen wird er verführen? Er wird die Nationen verführen. Das, was ihm verboten war, wird er dann tun können. Und jetzt komme ich an den Punkt, was Peter, was stellt sich mir da für eine Frage, oder Thorsten? Vielleicht stellt sie sich euch auch. Mir hat die sich immer gestellt. Warum? Das ist doch völlig absurd.
Ja, dass die Leute drauf
reinfallen. Dass die Leute drauf reinfallen, ist noch absurder. Aber jetzt gehen wir mal an den Anfang der Geschichte. Da waren zwei Menschlein, Adam und Eva im Garten Eden. Und da kam der Teufel auch in Form der Schlange und hat die beiden verführt zur Sünde. Und man steht daneben und müsste sagen, eigentlich ist es völlig absurd, völlig bescheuert. Was machen die da? Die haben doch gesehen, wie herrlich dieses Leben mit Gott ist. Ne? Gibt es übrigens eine nette Geschichte von einem Sklaven aus Südamerika, aus den Südstaaten der USA, die habe ich mal gelesen in dem Buch, sehr nett. Der hat sich bei seinem Herrn, er hat einen guten Herrn gehabt, der war nämlich gläubig, beschwert gehabt darüber, dass er immer so viel schuften muss und hat gesagt, da ist nur der alte Adam dran schuld, weil der damals gesündigt hat. Ne? Und dann hat er immer mit seinem Herrn darüber debattiert und der war gläubig und hat ihm und hat gesagt, hier, ich würde viel lieber auf meiner Veranda sitzen können und ein Glas Limonade trinken, ne? Statt dass ich hier als schuften muss auf dem Acker. Und das ist alles nur wegen diesem Adam gewesen. Dann hat er gesagt, er kam am nächsten Morgen, kam sein Chef zu ihm und hat gesagt, Mose, so hieß der witzigerweise, na, Mose, hat er gesagt, du darfst ab heute zu Hause bleiben, auf deiner Veranda. Du darfst dich ausruhen, kannst machen, was du willst. Du musst nicht mehr zum Arbeiten kommen. Ich stelle aber in dein Haus innen ein Kästchen, hat er gesagt. Hat so ein Kästchen dabei gehabt und hat gesagt, eins musst du mir versprechen. Du darfst dieses Kästchen nicht öffnen. Wenn du das Kästchen öffnest, musst du wieder arbeiten gehen. Na? Der Mose saß, so beschreibt es jetzt diese nette Erzählung, der saß auf seiner Veranda, hat sich gut gehen lassen, hat sich gefreut, aber nach einer Weile kam diese Neugier in ihm auf, was könnte wohl in diesem Kasten sein? Und dann ist er halt ein paar Mal wohl um diesen Kasten rumgeschlichen und kam dem Kasten immer näher, ne? Und dann langt man vielleicht schon mal hin, das war ja noch nicht verboten, war nur verboten aufzumachen, und irgendwann ist es passiert, er macht den Kasten auf, dann lag in dem Kasten ein Zettel und er faltet den Zettel auseinander, da steht drin, Mose, du alter Schuft, geh wieder arbeiten. Du bist nicht besser als Adam. Adam. So, also, verstehen wir? Das steckt in uns alle. Und genau das ist das, was ich jetzt im tausendjährigen Reich erlebe. Und das ist interessant. Worauf schieben wir denn gern die Sünde unseres Lebens?
Auf den Verführer.
Also wir schieben sie auf den Verführer. Wohin schieben wir sie noch gerne?
Auf die anderen.
Auf die anderen. Auf Adam, genau. Also auf den Verführer, auf Adam und auf die?
Anderen.
Auf die anderen, genau, also die anderen, den Verführer und die Umstände. Und jetzt erleben wir im tausendjährigen Reich, ist das alles perfekt und am Ende sündigt der Mensch doch. Das Problem ist also weder der Verführer, das Problem ist auch nicht der andere, das Problem sind auch nicht die Umstände, die sind ja perfekt, werden wir sehen im tausendjährigen Reich. Das Problem bin ich. Das ist mein Herz. Das ist mein Herz. Da sitzt das Problem. Und genau das zeigt Gott dem Menschen, wenn er jetzt am Ende des tausendjährigen Reiches den Satan noch einmal loslässt und er die Menschen verführt. Und da steht jetzt ja hier drin, wen wird er denn verführen? Da steht ja etwas dabei. Bitte schaut mal genau hin.
Den Heiligen Volk.
Ja, und da steht was dabei. Schaut mal in den Vers 8. Die an den vier Enden der Erde wohnen, den Gog und den Magog. Ja, da über Gog und Magog, da gibt es jetzt viele Spekulationen in der Bibel. Wir finden den Gog und den Magog dreimal in der Bibel, ganz am Anfang. Wir finden ihn im Buch der Chroniker, in den Geschlechtsregistern, und wir finden ihn noch einmal am Ende und im Buch Hesekiel zwischendrin noch. Ne? Das heißt, da gibt es verschiedene Stellen. Wir sehen, es wird nie hundertprozentig klar, wer ist eigentlich Gog und Magog. Aber wir merken aus dem Strängen der Bibel, wie sie erzählt, das ist wie ein Bild für die gottesfeindlichen Mächte. Und Magog bedeutet so viel wie Vermehrung des Volkes. Die werden immer wieder stark und groß, solange wir auf dieser Erde leben. Die vermehren sich. Die sind auch hier am Ende wie Sand am Meer. Man kann es nicht glauben. Wenn wir das nächste Mal noch ein paar Details aus dem tausendjährigen Reich anschauen, wird man noch mit mehr Fragezeichen davor stehen und sagen, wie kann das eigentlich sein? Aber hier liegt schon die Lösung. Wo wohnen sie? Jawohl, die wohnen an den vier Ecken oder Enden der Erde. Na, das ist ja spannend. Kathleen, was hat die Erde für eine Form? Diesen Kugel gibt es da ein Ende? Nein, also lieber Johannes, da kannst du dich ja nur getäuscht haben. Das ist ein bisschen absurd, was du da schreibst. Ist es das?
Vielleicht die Himmelsrichtungen.
Aha, also das sind die Himmelsrichtungen. Sehr gut. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Das ist ganz interessant übrigens. Die Bibel ist ja geschrieben, wie wir schwätzen. Na, verstehen wir, Gott hat ja an uns gedacht. Und es geht in der Bibel nicht darum, ein wissenschaftliches Buch herauszubringen. Und es wird oft von vielen kritisiert, dass sie sagen, ja, die Bibel redet ja Dinge, das ist ja wissenschaftlich gar nicht wahr. Das ist Blödsinn, solche Argumentationen. Aus zwei Gründen. Wenn die Bibel wissenschaftliche Wahrheiten bringt, dann ist sie so präzise, dass die Wissenschaft daneben steht und staunt, wie Menschen zu der Zeit das wissen konnten. Im Buch Jesaja beispielsweise ist schon berichtet, dass die Erde eine Kugel ist. Zu einer Zeit, als die Menschen glaubten, die Erde ist eine Scheibe. Na, das wird dann oft ignoriert, da steht das eindeutig drin. Im Buch Hiob wird berichtet, dass diese Kugel über dem Nichts aufgehängt ist. Wie sollte das damals überhaupt ein Mensch wissen? Die dachten immer noch, die stehen auf Säulen, oder? Aber im Buch Hiob steht, dass diese Kugel über dem Nichts aufgehängt ist. Heißt, wenn die Bibel wissenschaftliche Aussagen macht, ist sie super präzise. Aber die Bibel hat ja nicht das Ziel, uns zu Wissenschaftlern zu machen. Na, denke mir nochmal an den griechischen Lehrer. Gell? Es geht ja darum, was ist das Ziel am Ende?
Uns zu Gott zu bringen.
Ja, uns zu Gott zu bringen, uns zu Anbetern zu machen. Das ist das Ziel. Und dafür verwendet die Bibel die Ausdrücke, die wir auch in unserem Alltag gebrauchen. Na, und jetzt ist es ja interessant, wenn wir den Wetterbericht anschauen, dann redet die gute Wetterdame oder der Herr Kachelmann und Co. vom Sonnenaufgang und vom Sonnenuntergang. Dann müsste man eigentlich sofort beim ZDF anrufen und sagen, bitte entlassen Sie den, das ist kein Wissenschaftler. Die Sonne geht nämlich gar nicht auf und geht auch nie unter, sondern die Erde dreht sich von ihrer Schattenseite in die Sonnenseite hinein und wieder hinaus. Das ist wissenschaftlich. Aber die Sonne geht nicht auf und unter. Das ist völlig unwissenschaftlich. Komisch, da regt sich nie einer drüber auf, oder?
Obwohl der Sonnenuntergang so schön ist.
Ja, genau. Obwohl es gar nicht gibt. Ne? So, also, verstehen wir? Da würde sich nie einer drüber aufregen, obwohl wir in unserem Alltag genau das Gleiche machen, dass wir in einer Bildsprache Dinge ausdrücken, die wir alle verstehen. Und genau das macht die Bibel auch. Da kann ich nicht sagen, die ist unwissenschaftlich, oder? Jetzt ist es interessant. Die vier Ecken oder Enden der Erde, das würde ja ausdrücken, dass es was geben muss.
Wow.
Laut, Olga?
Eine Mitte.
Und was ist denn im Alten Testament, das gibt es sogar an einer Stelle geschrieben, was ist denn der Nabel der Erde?
Jerusalem.
Und wer wird in Jerusalem gegenwärtig sein? Jesus. Und dann habe ich die vier Enden oder die vier Ecken der Erde. Das ist, wenn ich das jetzt in diesem Viereck einmal betrachte, was habe ich damit zwischen mich und Jerusalem gebracht? Gedanklich. Dieser Strich, diese Diagonale zur Mitte hin. Das ist die größtmögliche Entfernung, die ich in diesem Körper vom Mittelpunkt haben kann. Größer geht's nicht. Und genau das ist der Gedanke dahinter. Der Satan verführt nicht irgendwen, sondern er verführt die, die an den Ecken der Erde leben. Bitte, und damit ist das wie in einem Bild. Das heißt, was für Menschen werden am Ende verführt?
Die weit weg sind.
Das muss gar nicht äußerlich sein, sondern innerlich. Die all diesen Lobpreis nur äußerlich vollzogen haben, aber deren Herz nie wirklich Jesus gehört hat. Das ist der springende Punkt. Seht ihr? Wieder Judas, der war ja ganz nah dabei und doch ganz weit weg. Wieder verlorene Sohn, oder? Nicht der zurückkam, sondern der eigentlich Verlorene, der immer ganz nah beim Vater war und doch am Ende daneben ist. Verstehen wir? Im Alten Testament gibt es ein wunderschönes Bild dafür. Da ist das Volk Israel in der Wüste. Am Rande des Jordan lagern sie in den Ebenen bei Moab, oder? Und die Moabiter versuchen Israel zu verführen, die versuchen sie zu verfluchen durch den Bileam, das klappt nicht. Und dann hat der Bileam eine andere Idee und sagt, schickt doch eure netten jungen Damen ins Lager der Israeliten. Das sind junge Männer und die werden Gefallen daran haben. Ja, und wo beginnt denn diese jungen Damen, die ersten Männer zu finden? Ja, am Rand des Lagers und nicht in der Mitte. Und in der Mitte war was? Die Stiftshütte, das Heiligtum. Seht ihr, je weiter weg ich von Jesus bin innerlich, umso größer wird auch die Gefahr der Verführung in meinem Leben. Und je näher ich an Jesus dran bin, je mehr ich gegriffen habe, dass ich Jesus brauche, umso sicherer bin ich. Versteht? Und was brauche ich, damit ich ganz mich an Jesus hänge? Wann hänge ich mich an Jesus? Wenn es mir schlecht geht. Na, da ist vielleicht eine Not in meinem Leben. Dann komme ich zu Jesus, weil ich merke, ich werde nicht fertig damit. Da ist vielleicht eine Sündennot in meinem Leben, an der ich zerbrochen bin, wie ein Petrus, oder? Verstehen wir, in der Nacht, als er Jesus verrät, als er dort im Garten Gethsemane ist, oder? Da heißt es, und er folgte Jesus von Ferne, steht da dabei, im Lukas-Evangelium. Er folgte ihm, da war eine Distanz, der hat gesagt, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, jetzt ganz nah an Jesus zu sein. Und in der Folge kommt es genau zu dem Zerfall, na, dass er Jesus verrät, als die Magd ihn fragt, hey, kenn dich, du bist doch auch mit dem Jesus. Und dann verleugnet er vor einer Magd Jesus. Von der hätte ihm keine Gefahr gedroht. Aber das passiert, wenn eine Distanz dazwischen ist. Und dann zerbricht der Petrus an sich selbst. Und als er dann Jesus wieder sieht, denkt man nur dran, an diesem Morgen am See Genezareth, als er die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben, und Jesus steht am Ufer und Petrus begreift, das ist Jesus, was macht er? Springt. Er springt ins Wasser, weil er nur noch wo sein will. Ganz bei Jesus. Verstehen wir, da ist ein Mann, der hat begriffen, hier außen, das ist gefährlich. Hier muss ich sein, ganz nah an Jesus. Und dann braucht Jesus gerade das Versagen meines Lebens, gerade diese dunklen Stunden meines Lebens, auch die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, ne, um mich ganz zu sich zu rufen, damit ich merke, Herr Jesus, ich brauche dich. Na, wie es in dem Lied heißt, ich brauche dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr, ich muss dich immer haben. Na, dann heißt es, Herr, segne mich, das sind wir ja schon. Ne? Also, na, aber verstehen wir, herrlich. Der Satan verführt die, die an den Ecken der Erde leben. Und da werden wir das nächste Mal das sehen, dass im tausendjährigen Reich, wie wunderbar Jesus das alles macht. Da werden wir uns ein paar Stellen anschauen, was da alles passiert, jetzt dadurch, dass Jesus angebetet wird. Wir werden das nächste Mal aber auch sehen, was noch passieren wird im tausendjährigen Reich. Leider hat die Stunde heute nicht gereicht, verwundert uns auch nicht. Wir reden ja über einen Zeitraum von 1000 Jahren. Ja, wäre ja ein Wunder, wenn wir das in einer Stunde unterbringen. Na, also bitte entschuldigt, dass wir das nächste Mal noch einmal weitermachen. Ich hoffe, das ermüdet euch nicht, sonst dürft ihr es gerne sagen. Aber ich würde das sonst einfach beim nächsten Mal noch eintauchen in ein paar Dinge mit euch. Schön. Dann würden wir schließen an der Stelle mit diesem Gedanken, dass wir uns ganz an Jesus halten. Na, denn da sind wir sicher. Jesus hat nämlich versprochen, ich bin's, der euch befestigen wird. Ja? Bis zum Ende. Das ist herrlich. Da droht mir keine Gefahr von niemandem. Wollen wir noch beten zum Schluss? Wer will, darf laut mitbeten. Waldemar, wirst du einen Abschluss machen? Dankeschön. Herr, da danken wir dir für dein wunderbares Wort und für die herrlichen Blicke, die du uns gibst, hinein in das, was du vorhast mit dieser Erde. Und ich freue mich so drauf, Herr Jesus, wenn alle Völker dieser Welt dich anbeten werden. Herr Jesus, was muss das für eine herrliche Zeit werden, wenn du in der Mitte bist. Danke dafür, dass wir uns jetzt schon darauf freuen dürfen. Amen. Amen.
Und lass uns immer geschickter und immer geübter darin werden, ganz nah bei dir zu sein. Dass wir nicht auf Distanz zu dir leben, sondern in der Gemeinschaft mit dir. In dir, du in uns. Danke dafür. Und so schenk doch, dass wir aus diesem Verbundensein mit dir heraus unseren Alltag gestalten, dass andere davon etwas spüren und merken, dass wir überfließend, überströmend sind, weil du uns erfüllst, Herr Jesus. Bis an den Tag, an dem du kommst. Wir freuen uns auf dich und bitten dich. Komm du bald. Amen.
Amen.
Ich sage danke für den Abend. Danke, dass du so wunderbar bist und dass du immer recht hast und dass du dir alles wunderbar ausgedacht hast und so perfekt gemacht hast. Danke dafür, dass was wir jetzt auch lernen konnten und dass wir es auch anderen weitergeben. Hilf, dass wir vor allem auch erkennen, wo wir uns von dir entfernen, und lass uns umkehren und ganz bei dir sein. In all unseren Handeln und Denken.
Amen. Amen. Amen.